Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Neue Episode. Morgen Jens.
Ja, hallo Axel, hallo in die Runde. Moin moin, grüß Gott wie immer. Was machen wir heute?
Heute diskutieren wir beide mal wieder alleine. Heute haben wir keinen Gast. Letzten zwei Folgen hatten wir ja interessante Gäste. Heute haben wir uns aber nicht desto weniger interessantes Thema rausgesucht. Und zwar werden wir uns heute mal ein bisschen um Kreatin kümmern. So im Moment so ein bisschen in aller Munde, habe ich das Gefühl. Und deshalb habe ich das Thema heute mal rausgesucht, war mein Wunsch. Und ja, was ist dazu zu sagen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, Jens. Bei PubMed gibt es
genau... Du hast recherchiert.
Ich habe recherchiert. Bei PubMed gibt es genau 70.973 Treffer, wenn man nur Kreatin eingibt. Ich glaube, das
ist... Die hast du alle gelesen bis heute?
Bis heute habe ich sie alle gelesen, weil wir sind ja jetzt schon 2,5 Jahre mit unserem Podcast dran. Da war viel Zeit, sich vorzubereiten. Aber es sind natürlich noch einige Fragen offen.
Tatsächlich.
Tatsächlich. Und deshalb habe ich dich ja mitgebracht als Experten. Dann starten wir mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Legen wir einfach mal los. Jens, was ist eigentlich Kreatin?
Ja, jetzt soll ich praktisch die Lücke füllen dieser, dieser Fragestellung, die du hast bei den 70.000. Ist das nicht deutlich geworden, dass Kreatin eine körpereigene Substanz ist, die wir selber herstellen? Relativ kompliziert wird das Produkt hergestellt durch Niere, Leber, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, aus verschiedenen Aminosäuren gebildet, aus Glycin, Arginin, Methionin. Ich will jetzt den ganzen Stoffwechsel nicht herunterbeten, der ist relativ komplex. Ich will nur am Anfang gleich sagen, dass Kreatin erstmal etwas nicht Essentielles ist. Das bedeutet, wir können es selber produzieren. Und wir kommen ja gleich auch zu den ersten Semester unserer sportwissenschaftlichen Ausbildung. Du kannst dich erinnern, es ist lange her, aber da haben wir schon mal über Kreatin gesprochen.
Das stimmt. Jetzt, wo du gerade das sagst, ne, mit Kreatin, dass es halt ja vom Körper selber gebildet wird, nicht essentiell, aber es wird gebildet. Woher kommt denn jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dieser Hype, dass alle sagen, ja, jetzt müssen wir Kreatin zuführen. Warum sollte ich überhaupt Kreatin zuführen? Wird als Supplement gehypt. Wenn ich es doch selber produziere, dann weiß der Körper doch, was er braucht, oder?
Ja, das stimmt schon, aber der Körper geht ja oder unser Organismus geht ja nicht davon aus, dass wir im Spitzensport unterwegs sind oder dass wir Leistungssport betreiben. Ja, wenn man das jetzt mit Naturvölkern vergleicht, die machen ja keine 100-Meter-Sprints oder keine 400-Meter-Steigerungsläufe oder was auch immer. Ja, von daher stellt sich hier die Frage und die Frage ist eigentlich schon längst beantwortet, weil wir wissen, dass ungefähr seit den 90er, Anfang der 90er Jahre, Kreatin wurde natürlich viel früher untersucht. Wir können gleich noch mal kurz über die Historie sprechen. Aber im Sport, im Leistungssport, da ist das Thema eigentlich Anfang der 90er Jahre richtig publik geworden. Und zwar durch einen englischen Sprinter. Den habe ich selber mal getroffen. Und zwar hier im ASV-Stadion, also direkt neben dem Müngersdorfer Stadion. Da hat er sich gerade ein bisschen warm gemacht, damals für so ein Event im Müngersdorfer Stadion. Da gab es noch dieses ASV-Sportfest, kennst du vielleicht noch. Und da habe ich zufällig, weil ich gerade auf dem Weg irgendwie zur Sporteschule war, da bin ich beim ASV vorbei und habe gedacht, hey, da sind ein paar coole Leichtathleten, ich gucke da mal rein. Und da war Linford Christie damals auf so einer Physiobank und ich bin dann auch zu ihm hin tatsächlich und habe ihm ein, zwei Fragen gestellt. Er war auch total nett. Und da ich nicht so ein absoluter Leichtathletik-Experte war, aber ich habe mit zwei Leichtathleten zusammen gewohnt, die beide Zehnkämpfer waren, habe ich natürlich so diese Namen im Kopf gehabt. Und Linford Christie war ist deshalb sehr, sehr bekannt geworden, nicht nur, weil er 1992 in Barcelona die Goldmedaille gewonnen hat, sondern vor allen Dingen, weil er es in hohem Alter geschafft hat. Er war damals schon 32 Jahre und man hat gesagt, also über 30 kann man eigentlich keine Goldmedaille mehr gewinnen auf 100 Meter. Er ist dann nicht nur Olympiasieger geworden 92, sondern er ist dann auch Weltmeister geworden 1993 und er ist auch Europameister 1994 geworden. Das heißt, er hat also praktisch alles abgeräumt, was man abräumen kann. Der war auch, was ich gestern zufällig noch gelesen habe, er war auch sehr früh schon Großvater. Also er war schon, als er Olympiasieger wurde, war er schon knapp Großvater, hat also seine Sprintergene sehr schnell weitergegeben. Und wie wir ja im Sportstudium, Axel, damals gelernt haben, erstes, zweites Semester, Physiologie, Anatomie, du erinnerst dich noch, da hat unser Dozent damals gesagt, Sprinter werden geboren. Und du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, was das bedeutet hat. Vielleicht auch, weil du deine eigenen 100-Meter-Läufe durchführen musstest. Wir mussten also eine bestimmte Zeit laufen. Ich glaube, so um die unter 13 Sekunden war das, glaube ich.
Ich glaube, 12,6 oder 12,7 musste man haben,
Ich kann mich
sonst.
schwach erinnern. Und ich war so ein Mischtyp. Ich war weder schnell noch war ich sehr langsam. Ich war irgendwo dazwischen und deswegen hat das bei mir immer gerade alles so gereicht, weil ich auf kurzen Metern, deswegen habe ich, dann war ich dann auch Badmintonspieler, ja. Ich konnte also auf 3, 4, 5 Metern konnte ich mich relativ schnell bewegen, aber eben nicht auf 100 Meter. Das ist dann für die Sprintleistung schon eine relativ lange Distanz. Aber davon mal weg. Linford Christie ist unter anderem auch deswegen bekannt geworden, weil er eben supplementiert hat und mit einem Supplement gearbeitet hat, was nicht auf der Dopingliste stand, was bis heute nicht auf der Dopingliste steht. Das heißt, er hat also nicht illegal seine Titel geholt. Vielleicht hat er auch noch nebenbei irgendwas genommen, was wir heute nicht wissen. Das kann natürlich immer sein. Aber er hat eben Alpha-Methyl-Guanidinoessigsäure genommen. Das ist nämlich der chemische Begriff für Kreatin. Dieses Kreatin wurde schon 1832 von einem französischen Chemiker entdeckt. Und wie wir seit dem ersten Semester Sportstudium wissen, haben wir einen Kreatinphosphatspeicher. Und dieser Kreatinphosphatspeicher ist unsere Energiequelle für kurze, knackige, schnelle Distanzen, wo wir unsere Typ-2-Muskelfasern für brauchen. Also wenn es darum geht, dass wir sozusagen in die Flucht gehen oder wir in den Kampfmodus übergehen und wir jetzt kurzfristig sehr schnell Energie benötigen, dann funktioniert das nicht über Glucose und schon gar nicht über Fettsäuren, sondern dann brauchen wir einen Energieträger, der sofort verfügbar ist, der also von 0 auf 100 direkt hoch geht. Und das ist eben Kreatin oder Kreatinphosphat, was wir in der Muskulatur lagern können. Etwa 95% allem Kreatin, was wir im Körper gespeichert haben, ist in der Muskulatur. Und daran, Axel, kann man schon erkennen, wie wichtig Kreatin vor allen Dingen für die Muskulatur ist, nicht nur, wir haben 5% auch woanders im Körper, das werden wir später noch besprechen, aber die 95%, die zeigen oder signalisieren eigentlich, dass Kreatin eben sehr, sehr wichtig ist, um schnellkräftige Leistungen zu bringen.
Ja, noch eine kleine Anekdote dazu, weil wir gerade bei Linford Christie waren, war er ja ein großer Konkurrent von Carl Lewis. Und Carl Lewis hat auch Kreatin schon supplementiert. Natürlich auch noch ein paar andere Substanzen, die dann wohl auf der Dopingliste standen. Aber du hast es gesagt, in den 90er Jahren, Linford Christie, da kam das Kreatin auch im Bodybuilding auf. Und da hat man früher gesagt, das ist glaube ich heute nicht mehr so, aber das wirst du uns jetzt gleich sagen. Früher hat man immer gesagt, es gab bei Bodybuildern so eine Ladephase. Die haben irgendwie 4 bis 6 Wochen so eine Ladephase gehabt und dann so eine Erhaltungsphase, wo die dann halt bestimmte Mengen an Kreatin genommen haben. Lass uns mal so ein bisschen in die Historie reingucken, wo kommt es da eigentlich her? Es kommt ja irgendwo, wenn man heute, jeder erzählt immer, ja, es kommt irgendwie aus dem Bodybuilding.
Ja, die Bodybuilder, die haben natürlich sehr früh sich mit allen möglichen Substanzen beschäftigt. Ja, klar, da ging es natürlich auch darum, eben maximal Muskulatur aufzubauen. Und Kreatin, wie ich gerade schon gesagt habe, für die schnellkräftigen Muskelfasern ist natürlich wichtig dafür, dass ich dieses Gewicht sehr schnell umsetzen kann und in die erste Phase sozusagen bringen. Also die ersten 1, 2, 3 Sekunden. Ne? Wenn ich also eine Bewegung mache, zum Beispiel Bankdrücken, gerade, und ich habe hohes Gewicht dann auf der Hantel, gerade so die ersten Millisekunden, da muss natürlich sehr viel Muskulatur anspringen. Da muss sehr viel Typ-2-Muskulatur anspringen. Also die schnellkräftige Muskulatur, damit ich überhaupt in die Umsetzung komme dieses Gewichtes. Könnte man jetzt auch bei der Kniebeuge oder was auch immer, also wenn du so 180 Kilo auf dem Rücken hast, die Leichtathleten, die arbeiten da ja mit, um zum Beispiel eben ihre Sprungkraft aufzubauen. Ich hab noch in Erinnerung, damals, wir haben uns immer im Kraftraum getroffen. Du kennst ja den Kraftraum an der Sporthochschule. Und da waren immer alle möglichen Sportarten und meine beiden Mitbewohner, wir sagen immer so Lachs-Mitesser, ja, weil wir immer zusammen auch Abend gegessen haben, manchmal gefrühstückt haben. Die waren immer morgens in der Halle, haben ihr Krafttraining gemacht. Gerade im Winter machen die ja dann extreme Aufbauphasen, um die Muskulatur dann wieder aufzubauen für die Zehnkampfsaison. Und ich sehe diese Hantel immer noch, ja, wenn Frank, mein Freund und Kollege und Trauzeuge, wenn der dann seine 180 Kilo auf dem Rücken hatte, erstmal musste er die ganzen Hantelscheiben zusammensuchen. Ja, weil so viel mehr war jetzt im Kraftraum auch nicht zu finden. Also das ging dann so knapp über 200 Kilo. Also er musste praktisch alle Hantelscheiben sich zusammensuchen und dann hat er bis zu 200 Kilo dort Kniebeugen gemacht. Und die Hantelstange, und das wollte ich eigentlich damit sagen, die hat sich so ein bisschen gebogen. Ja, ich sehe das immer noch. Ja, er hat diese Stange auf dem Rücken und links und rechts hängen sozusagen die Gewichte so ein bisschen durch, beinahe. Bei einer Eisenstange, ja, also dann kann man sich schon vorstellen, so ein bisschen, was da an Gewicht wirkt. Und ich selber, ich war ja Badmintonspieler, ich brauchte diese hohen Gewichte natürlich nicht. Ich habe aber im Krafttraining dann auch immer mal gesteigert und bin so auf, sagen wir mal so 130, 140 Kilo maximal. Und dann war damals bei mir aber auch Schluss, weil ich dann es auch im Rücken gemerkt habe. Ja. Ich habe dann gemerkt, dass meine Rumpfmuskulatur, also Bauch, unterer Rücken, Lendenwirbelsäule, dass das überhaupt nicht dafür gemacht ist. Klar, ich musste 200 Gramm oder 100 Gramm, ich weiß gar nicht, was er wiegt, ich glaube 180 Gramm oder so, ein Batman-Schläger, den musste ich bewegen. Und meine Kollegen mussten halt zum Beispiel Stab hochspringen. Und Stab hochspringen, wenn du dir das in der Zeitlupe anschaust, ja, wie man da in den Rücken geht, ja, in dem Moment, wo du abhebst, und diesen Stab dann ja auch biegen musst. Und du brauchst ja gerade im Rumpf diese extreme Spannung, ja. Also du brauchst da ein Korsett, was unfassbar aufgebaut ist, ja, damit sich auch wirbelmäßig da nichts tut, keine Bandscheibe flankiert wird. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal vor einigen Jahren mit Frank telefoniert, und der musste später, als er schon aufgehört hatte mit Zehnkampf, musste er mal für seinen alten Verein einspringen. Da hat er mir erzählt, da hätte er mal so ein paar Kraftübungen wieder gemacht und wäre dann so aus der kalten Hose dann mit zu diesem Bundesliga-Event gefahren und da musste er dann Stabhochsprung machen. Und er hat, glaube ich, zwei oder dreimal hat er dieses Ding gebogen bekommen, hat dann irgendwie seine 4 Meter geschafft. Ja, zu besten Zeiten war er bei 5,20 Meter und konnte sich danach eine Woche nicht bewegen. Ja, also das sind dermaßen Kräfte, die da wirken. Ja, dass man da wirklich auch mit solchen Gewichten arbeiten muss, die man dann auch wirklich halten muss. Ja, also da darf nichts in der Lendenwirbelsäule passieren oder in der Brustwirbelsäule. Du musst das ja extrem fixieren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Über diesen Weg musst du ja eben auch Energie schnell produzieren können. Das heißt, wir haben ja für den Laien nochmal gesprochen, wir haben ja Typ 1 Muskelfasern. Das sind die langsamen Fasern, das sind die roten Fasern, wie man auch sagt. Das sind die Fasern, die du beim Ausdauertraining brauchst. Ja, die können sehr, sehr lange, aber produzieren nicht so viel Energie pro Zeit, sodass man damit die Typ-2-Muskelfasern anspannen könnte. Da ist es wiederum so, dass die ein ganz anderes Energiesystem haben. Die brauchen dann eben Kreatin oder sie brauchen Glucose. So, und die Typ-2-Fasern können sozusagen in zwei Energiesystemen aktiv werden, nämlich entweder mit Glucose oder mit Kreatin, wobei sie hauptsächlich eben Kreatin verstoffwechseln. Es gibt dazwischen auch noch einige Intermediärfasern. Ja, das sei jetzt mal nicht unerwähnt, wollen wir nicht unerwähnt lassen, aber das lassen wir jetzt einfach mal zur Seite. Es gibt eben diese zwei wesentlichen Fasern. Das eine sind die Ausdauerfasern und das andere sind die Schnellkraftfasern. Genau, und da spielt eben Kreatin eine ganz große Rolle, wenn es um Maximalkraft geht, wenn es um Schnellkraft geht, wenn es um Schnellkraftausdauer geht, um diese Themen, dann brauchen wir diesen Energiespeicher. Und den haben wir natürlich schon auch gespeichert. Der ist schon in der Muskulatur enthalten. Aber wenn ich dieses Training betreibe, wird er natürlich auch sehr stark geleert, dieser Pool. Das heißt, ich habe einen höheren Umsatz und ich muss über die Ernährung dann natürlich auch mehr Kreatin zuführen, weil, und dann kommen wir eigentlich schon zur Dosierung, du etwa, wenn wir sagen, wir brauchen ungefähr 3 Gramm und 1,5 Gramm ist gespeichert, immer gespeichert, für den Otto-Normalverbraucher komplett ausreichend, weil wir das über bestimmte Lebens- und Nahrungsmittel auch zuführen können. Wenn wir aber einen hohen Verbrauch haben, dann kommen wir irgendwann ins Defizit. Das heißt, diese Sportler, die da wirklich hochintensiv, und das müssen ja nicht nur Leichtathleten sein, das können ja auch Bodybuilder sein, auch die machen Maximalkrafttraining, dass die dann höhere Dosierungen brauchen. Und jetzt komme ich auf deine Ursprungsfrage zurück. Damals hat man gedacht, zu Zeiten von Linford Christie, Anfang der 90er, vielleicht auch schon vorher bei Carl Lewis, dass man so eine Ladephase braucht. Also man braucht hohe Mengen an Kreatin, bis zu 20 Gramm und drüber hinaus. Das hält sich heute in der Mythologie des Bodybuildings immer noch und in manchen Sportarten, die das nie hinterfragt haben, da werden immer noch Ladephasen gemacht. Also ich kann hier klipp und klar sagen, das ist wissenschaftlich längst überholt. Das ist absolut nicht notwendig, diese hohen Mengen aufzunehmen. Und es hat absolut keinen Zusatznutzen. Das Einzige, was sich verändert, ist ein Kreatininspiegel. Und auf den Kreatininspiegel schaut natürlich immer dein Nephrologe oder dein Hausarzt oder Internist. Und der sieht dann plötzlich falsch positive Werte. Sprich, die Kreatininwerte sind zu hoch, weil du eben diese hohen Mengen an Kreatin abbaust über die Nieren. Und der Abbaustoff heißt dann Kreatinin. Das würde dann den Hausarzt sofort alarmieren und sagen, hey, Sie haben hier ein Nierenproblem. Er müsste allerdings vorher die Frage stellen, machen Sie Krafttraining, machen Sie intensives Intervalltraining oder irgendwas in diese Richtung. Denn er müsste die Frage stellen, ob jemand Kreatin supplementiert in hohen Dosierungen.
Du sagtest gerade, früher hat man so 20, vielleicht auch darüber hinaus, weil für so eine Ladephase genommen. Wie sieht es jetzt aus? Du sagtest, es ist überholt. Was sind jetzt so die Empfehlungen? Du sagtest eben 3 Gramm, 1,5 wird eingelagert. Sollte man 1,5 Gramm supplementieren oder wie viel supplementieren heutzutage die Sportler?
Ja, kann ich dir ziemlich genau sagen, weil, wie du gerade schon mit den 70.000 erwähnt hast, Kreatin ist vielleicht das am besten untersuchte Supplement, was es überhaupt gibt im Sport. Und ich hatte das Vergnügen, mit einem Experten zu sprechen, weil wir machen nächstes Jahr wieder einen Sports Nutrition Online-Kongress, an dem jeder übrigens, mit Eintragung, frei teilnehmen kann. Der Termin steht noch nicht genau fest, werden wir aber auch hier im Podcast natürlich veröffentlichen. Aber ich hatte das große Vergnügen, mit einem Autor zu sprechen, wo wir dieses Thema Kreatin eben sehr intensiv beleuchtet haben. Und zwar ist das der Robert Percy Marshall. Das ist der ehemalige Mannschaftsarzt von Red Bull Leipzig, der jetzt in England ist bei FC Bournemouth und ist dort Medical Director. Und der Percy, den ich schon viele Jahre sehr, sehr gut kenne, der hat an diesem Buch mitgeschrieben von einem Sportwissenschaftler, der heißt Jürgen Giesing. Und Jürgen Giesing ist Professor. Ich bin nicht ganz sicher, an welcher Uni, aber auf jeden Fall ist er schon lange Zeit Sportwissenschaftsprofessor. Und der hat sich mit Kreatin sehr intensiv beschäftigt und hat das Buch rausgebracht, Kreatin, eine natürliche Substanz und ihre Bedeutung für Muskelaufbau, Fitness und Anti-Aging. Und die hat er im Prinzip die gesamte Studienlage komplett analysiert für diese entsprechenden Themen, vor allen Dingen in Sportwissenschaft, aber auch ein bisschen in Richtung Anti-Aging. Und dann haben die beiden, Giesing und Marshall, haben dann ein Update gemacht. Jetzt letztes Jahr, da ist das Buch rausgekommen, Oder nee, ich glaube, dieses Jahr ist das Buch rausgekommen. Kreatin, A Natural Substance and Its Benefits for Muscle Metabolism, Fitness, Health and Longevity. Und hier sind sie noch mal ein bisschen stärker in die Themen Gesundheit gegangen. Gesundheit, Langlebigkeit, Seniorensport, Sarkopenie, also der schleichende Abbau von Muskelmasse. Leider gibt es das Buch aktuell nur auf Englisch. Wir hoffen mal, dass das vielleicht nächstes Jahr dann auch auf Deutsch rauskommt. Aber wer sich einlesen möchte und bezieht das Ganze nur auf den Sport, der kann das Buch von Jürgen Giesing auch auf Deutsch bekommen. Das neue Buch ist sozusagen völlig überarbeitet, also nochmal komplett rund erneuert, ergänzt, erweitert, neueste Studien integriert. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit beschäftigt. Und jetzt nochmal, Axel, zu
Ganz
deiner
kurz,
eigentlichen Frage.
Jens, ganz kurz nur, wir werden die beiden Bücher verlinken und das neue Buch, das es nur auf Englisch im Moment gibt, das ist voriges Jahr erschienen. Im September vorigen Jahres kam es raus
Ja, das kann
und
sein, ja.
werden wir beide aber verlinken.
Wir waren ja an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wie viel wird denn endogen produziert und wie viel müssen wir dann supplementieren? Wir waren an der Frage, braucht man diese Ladephase, braucht man diese Aufladephase, wie wir das bei Glykogen zum Beispiel kennen, dieses Carboloading-Thema. Und bei Kreatin ist es so, wie ich gerade schon sagte, etwa 1,5 Gramm produzieren wir täglich selber, endogen. 1,5 Gramm sollte man über die Nahrung ungefähr zuführen. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz, dass wir Kreatin nicht in so vielen Nahrungsmitteln enthalten haben, vor allen Dingen in Fleisch. Fisch ist hier zu nennen. Fisch hat, vielleicht kann ich mal ein Beispiel nennen, wenn wir den Hering mal rausnehmen. Hering hat am meisten von allen Fischarten Kreatin. 0,6 bis 1,0 Gramm pro 100 Gramm Hering. Also wenn man sich hier jeden Tag drei Hering reinpfeift, ja, also 300 Gramm Hering, das wären dann 3 Gramm etwa Kreatin, dann würde man ungefähr richtig liegen, wenn man ein sportlicher Mensch ist und etwas mehr verbraucht als jetzt jemand, der Couch Potato ist und überhaupt keinen Sport betreibt. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass etwa 2 Gramm jeden Tag ausgeschieden werden. Das heißt, wir kommen immer so in so ein leichtes Defizit, auch wenn wir gar keinen Sport treiben. Bedeutet, dass wir eben Lebensmittel zuführen müssen oder sollten, die eben diese zumindest 0,5 Gramm das ganze Thema ausgleichen. So, und ich komme nochmal auf die Ladephase zurück. Es ist eindeutig. Die Wissenschaft ist da mittlerweile komplett eindeutig. Es gab so viele Studien zu diesem Thema, dass die Studienlage zu dem Ergebnis gekommen ist, dass diese hohen Ladephasen komplett unnötig sind und, was auch unnötig ist, überhalb von 3 Gramm pro Tag zu supplementieren. Wenn ich also mehr als 3 Gramm pro Tag supplementiere, über Kreatinmonophosphat oder Monohydrat, sorry, oder das über, was weiß ich, 5, 6 Heringe machen würde, dann würde ich sehr viel ausscheiden. Ich würde also sehr viel Ausschuss produzieren, es hätte keinen Zusatznutzen. Und was man auch sagen muss, wie lange lohnt es sich denn überhaupt zu supplementieren? Und da ist die Wissenschaft auch eindeutig. Auch da hat man gesehen, dass wenn man das über einen Monat supplementiert, also du nimmst jetzt jeden Tag 3 Gramm Kreatin und machst das über 30 Tage, dann ist deine Muskulatur maximal aufgeladen, wenn du vorher, naja, wenn du vorher die Speicher ein bisschen geleert hattest, dann bist du etwa so nach 30 Tagen an deinem Upper Limit. Und über dieses Upper Limit geht das nicht hinaus. Das heißt, du würdest dann eben teuren Urin produzieren. Das kann man dann im Urin dann eben messen über Kreatinin. Und das würde keinen Sinn ergeben. Glücklicherweise, wenn man sich jetzt Kreatin kauft, Kreatin ist sehr stabil. Kreatin geht nicht so leicht kaputt, so wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die sehr schnell ranzig werden. Kreatin kann man relativ lange lagern, kann man also praktisch für die eine Saison, eine Sommersaison nutzen und dann für die nächste Sommersaison wieder benutzen. Also wenn es luftdicht verpackt ist, hält es zum Teil jahrelang. Wenn es geöffnet wurde, dann hält es weniger lang, aber dann wird es eben in Kreatinin umgebaut und es ist jetzt nicht schädlich. Weil die Frage stellt man sich ja auch immer, kann das irgendwie nierentoxisch sein? Nein, kann es nicht. Es wird nur ausgeschieden. Auch das hat die Wissenschaft ziemlich gut analysiert, dass wir da keine Angst haben müssen, dass wir irgendeine Toxizität damit erreichen. Das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Supplementierung. Generell kommen wir an den Punkt, wo ein Supplement toxisch wird. Na, wir haben ja mit Michael Nels gesprochen, Gesetz des Minimums, Gesetz des Maximums. Ja, Minimum, wenn wir drunter liegen, Defizit, Mangel, wenn wir drüber liegen, dann entweder Ausscheidung oder B, es könnte auch eine gewisse Toxizität entstehen.
Bevor wir jetzt zu meiner Frage kommen, die habe ich nämlich jetzt mir behalten. Was du gerade gesagt hast, habe ich nämlich jetzt dazu genau noch eine Frage. Jetzt supplementiere ich das 30 Tage. Ist es dann so, dass irgendwann mal der Körper aufhört, das selber zu produzieren? Oder wenn ich das absetze, das Kreatin, dass irgendwann mal der Körper wieder runterfährt auf seine 1,5 Gramm und die auch regelmäßig weiter produziert? Oder muss ich das, wenn ich einmal angefangen habe, immer wieder supplementieren?
Ja, das ist wahrscheinlich so, dass wenn du über 30 Tage zusätzlich hinaus supplementierst, dass du dann eher die endogene Synthese ein bisschen einstellst. Nicht komplett vermutlich, aber du wirst das runterfahren, weil wenn der Körper merkt, er braucht das nicht mehr synthetisieren, dann baut er das auch nicht mehr. Ja, das gleicht sich immer aus, so wie wir das auch von Cholesterin kennen. Wenn wir mehr Cholesterin über die Nahrung aufnehmen, muss die Leber eben weniger Cholesterin bauen. Klar.
Genau. Und dann pendelt sich das aber auch wieder ein. Wenn ich das komplett absetze, da ist die Synthese vom Körper, die springt dann wieder an
Nicht
und
bekannt, dass das dadurch ausgesetzt wird.
okay.
Auch das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, gerade wenn man Hormontherapie betreibt, was ja viele Bodybuilder auch machen, Wachstumshormon etc., dass man dann durch zum Beispiel anabole Steroide Angst haben muss, dass das körpereigene Steroidsystem dann gar nicht mehr anspringt.
Okay. Dann kommen wir jetzt, also danke schon mal dafür, für den Einblick. Und jetzt kommen wir dann doch zu meiner Frage, was ist mit den restlichen 5%? 95% hast du gesagt in der Muskulatur. 5%, ich habe gesagt, ich vermute es oder ich weiß es, findet sich im Gehirn. Und in der letzten Zeit wird auch Kreatin so als Wundermittel für das Gehirn diskutiert. Ist es das oder was hat es damit auf sich?
Ja, ich muss leider deine Frage nochmal zurückstellen, weil ich nochmal
Nochmal.
eine Sache erwähnen will, die passt dann in dieses Longevity-Thema nicht rein. Es gab, also die meisten Studien, die mit Kreatin gemacht wurden, wurden interessanterweise nicht im Krafttraining unbedingt gemacht, sondern viel im American Football und auch im Fußball. In unserem Soccer, also in unserem Fußball. Und einer der berühmtesten Fußballer, die das auch sehr früh erkannt haben, dass Kreatin hier eine große Wirkung hat, war zum Beispiel Zinedine Zidane. Ja, den hoffentlich jeder Fußballfan noch kennt. Vielleicht damals zu seiner Zeit der beste Fußballer überhaupt auf diesem Planeten. Und es hat ein Club in Spanien damals Wind davon bekommen. Und die haben dann mal einen Test gemacht. Und dieses auch publiziert. Das hat man die FC Sevilla-Studie genannt. Und der FC Sevilla hat das ganz simpel und pragmatisch gelöst. Sie haben einfach zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe, das waren 10 Spieler, die bekamen Kreatin und die anderen 10 Spieler bekamen ein Placebo. Ne? Kreatin ist ja so ein weißes Pulver, dann kann man da ein Eiweißpulver nehmen, dann sieht das ähnlich aus und niemand merkt sozusagen. Also gegen Placebo. Und da haben sie gesehen, dass nicht nur die Sprintleistung der Kreatin Einnehmer besser wurde, sondern auch die Ausdauerleistung. Das ist nicht ganz uninteressant, weil wir immer auch gedacht haben, es wird die Ausdauerleistungsfähigkeit gar nicht fördern. Der Zusammenhang ist unklar, ne? Aber auf jeden Fall haben wir hier eine deutlich bessere Sprintleistung und vor allen Dingen auch eine Sprintausdauerleistung. Da ist wahrscheinlich die Komponente, dass man eben mehr Sprints machen kann, zum Beispiel während eines Spiels. Und dadurch hinten raus, du kennst dich ja aus im Fußball, du bist ja Dauerkarteninhaber. Du weißt ja, dass so in der 70. Minute dann bei vielen Spielern auch so ein bisschen die Lampe ausgeht. Ja? Die haben dann vorher sehr viele Sprints im Mittelfeld gemacht Oder sind steil gegangen und dann irgendwann ist der Akku dann praktisch leer und dann muss mal ein frisches Blut aufs Feld. So, und eine der führenden Fachgesellschaften in der Sporternährung, das ist die International Society of Sports Nutrition, ISSN. Die haben mal so ein Positionspapier rausgebracht vor 7, 8 Jahren, glaube ich, 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben es mal einsortiert, wo hilft Kreatin, in welchen Sportarten, wo können wir wissenschaftlich nachweisen, dass es einen Benefit gibt. Und da hat man viele Sportarten gefunden, die nachweislich, wissenschaftlich nachgewiesen eben zeigen konnten, dass die Sprintleistung verbessert, überhaupt die Leistungsfähigkeit. Und das ist natürlich die Leichtathletik, das ist natürlich der Kraftsport. Aber das ist eben auch Teamsport, American Football, und inzwischen gibt es viele andere Sportarten, die da auch belegt waren. Das ist Schwimmen, Wassersport, wenn wir so an Kanu und solche Dinge denken, Kanadier und Rudersport und so weiter. Aber auch Radfahren, Skiabfahrt hat man auch untersucht oder auch Kampfsport hat man überall entsprechend Benefits gefunden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir über Kreatin gewisse anabole Effekte haben. Anabol heißt ja aufbauende Effekte. Wir erhöhen durch Kreatin den Wassergehalt. Wir schütten mehr Wachstumshormone aus, wodurch eben mehr Muskulatur aufgebaut werden kann. Wir haben eine interessanterweise auch eine Reduktion von Entzündungsmarkern und dann kommen wir gleich zu deiner nächsten Frage. Wir haben für den Sportler sehr wichtig auch weniger Laktatbildung. Und wir haben, und dann kommen wir gleich in das nächste Thema, wir haben eben auch einen Effekt auf diesen schleichenden Muskelabbau ins Seniorenstadium hinein. Also diese berühmte Sarkopenie. Cachexie ist der krankhafte Abbau von Muskelmasse und Sarkopenie ist der schleichende Abbau, wenn wir so mit zunehmendem Alter uns weniger bewegen, uns weniger intensiv bewegen. Ich beobachte zum Beispiel bei uns immer im Tennisverein so die 70-Plus-Klasse, ja, da treffen sich immer die vier Gleichen, die spielen immer Döppelchen. Und ich habe die vor 10 Jahren gesehen, da waren die noch ein bisschen schneller. Jetzt können die immer noch Tennis spielen, aber es geht alles ein bisschen gemächlicher und langsamer. Und wer mal Lust hat, der schaut sich einfach mal die 100 Meter Weltrekorde bei YouTube an oder Kugelstoß-Weltrekorde bei 100-Jährigen. Das ist schon echt interessant. Ja, durch unsere Brille betrachtet, sehr langsam. Für diese Menschen aber maximal schnell. Ja, und so liegt der 100-Meter-Weltrekord bei irgendwie 21 Sekunden, während der Weltrekord bekannterweise unter 10 Sekunden liegt. 9,58 ist, glaube ich, der Jamaikaner damals gelaufen. Ich glaube, das ist immer noch der Weltrekord auf 100. 9,58.
Lass uns das schnell gucken. So, du hast recht, Jens. 9,58 Sekunden am 16. August 2009, Usain Bolt. Ja, der ist immer noch gültig. Und zwar ist er damals sogar hier in Deutschland gelaufen worden bei der Weltmeisterschaft in Berlin.
Ah, interessant.
Ja, genau. Und bei den Frauen ist es übrigens 10,49, was ich auch absolut absolut schnell für uns, würde ich sagen. 1988, Florence Griffith Joyner. Der steht
Auch
immer
nicht
noch.
alles mit rechten Dingen, ne? Ich kann mich noch an die langen Fingernägel der Dame erinnern. Vielleicht wäre sie da noch ein bisschen schneller gewesen, wenn sie vorher zu Maniküre, Pediküre gegangen wäre. Anyway, Kreatin macht schnell. Ich habe es selber letztes Jahr auch mal intensiv verwendet. Ich hab mal so eine Ladephase gemacht, also nicht mit 20 Gramm, sondern mit 3 Gramm. Und ich hatte das Gefühl, dass ich schneller bin. Aber das ist jetzt rein subjektiv. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich so 6, 8 Wochen wenig gemacht, weil ich habe eine Knieverletzung. Ich kann gerade nicht so richtig joggen und auch nicht intensiv Tennis spielen, dass ich jetzt dort deutlich langsamer geworden bin. Also ich bin jetzt gerade wieder mit Krafttraining angefangen und ich tue mich echt schwer. So die ersten 2, 3 Wochen sind ja immer ein bisschen schwierig. Und dann mal gucken, ich fange jetzt wieder mit Kreatin an und schau mal, wie ich mich so Richtung Weihnachten dann steigern kann. Gut, jetzt können wir zu deiner Frage kommen.
Jetzt kommen wir zur Frage. Ja, vor allen Dingen interessante Sachen, die wir jetzt noch diskutieren können, weil du sagtest auch, das ist ein Gefühl von dir, dass du, als du so eine Ladephase gemacht hast, dass du dich da auch besser gefühlt hast, schneller gefühlt. Da habe ich nachher noch eine zweite Frage zu. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den restlichen 5%. Ich setze nochmal an. 95% hast du ganz am Anfang gesagt, findet sich in der Muskulatur, in der Muskulatur. 5%, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, finden sich im Gehirn. Und du hast es eben auch beim Buch erwähnt, Untersuchungen gibt es jetzt auch im Alterssport, zu Longevity. Lass uns das mal ein bisschen einordnen. Was machen diese 5% im Gehirn und wozu braucht das Gehirn Kreatin?
Was es im Gehirn genau macht, da bin ich gar nicht sicher, ob das so 100% untersucht ist. So wie wir das bei Lithium zum Beispiel besprochen haben, aktueller Stand, zumindest mein Stand, ja, ich bin auch nicht immer bei allem immer 100% up to date. Das ist auch fast unmöglich, weil jeden Tag kommen hunderte neue Studien raus. Also 5%, die verteilen sich auf Gehirn, Leber, Nieren und Hoden. Auch interessant. Ja, also unsere Reproduktionsorgane. Da, wo wir für die nächste Generation sorgen, ja, da brauchen wir Kreatin. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, wir haben ja sehr viele Menschen auch mit Kinderwunsch. Da gibt es bestimmte Einflussfaktoren auf die Reproduktion bei Männern. Vielleicht liegt es eben auch ein Stück weit an Kreatin, Kreatinmangel. Könnte sein. Mir nicht bekannt, dass es da jetzt Studien dazu gibt, aber durchaus denkbar. Und ein Teil eben im Gehirn. Mir ist jetzt nicht bekannt, was Kreatin genau im Gehirn macht. Vielleicht hast du das recherchiert. Wir wissen nur, dass Kreatin sich im Gehirn befindet. Und wenn es sich da befindet, muss es natürlich irgendeine Aufgabe haben. Vermutlich geht es auch hier um schnelle Nervenzellaktionen, also Interaktionen zwischen bestimmten Nervenzellen. Das ist ja das, was mit zunehmendem Alter auch ein Stück weit verloren geht. Durch schlechteren Amyloidabbau, durch Insulin haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen. Was mir da immer so ein bisschen zu kurz kommt, Axel. Und wenn wir auch über Longevity sprechen, ich habe ja jetzt über ein Jahr, wir sind jetzt schon fast 1,5 Jahre durch, auch Ärzte, Therapeuten in Longevity ausgebildet, ist, dass wir uns immer einen Faktor raussuchen: Spermidin, Kreatin, was auch immer. Und dann isoliert Studien durchführen, ja, die dann vielleicht einen minimalen Benefit bringen und wir das dann in Studien eben nachlesen können. Ich denke, dass wir vor allen Dingen diesen Summationseffekt brauchen, dass wir mehr über die Cocktails sprechen müssen. Ja, also was brauchen Menschen jetzt zum Beispiel, um langfristig gesund zu bleiben? Und da ist vielleicht Kreatin jetzt eine ganz interessante weitere Substanz in Verbindung mit vielen anderen Substanzen, Polyphenolen, Spermidin, was auch immer wir schon alles besprochen haben. Da, liebe Zuhörer, schaut auch mal in die Episoden zurück. Ja, wir haben schon extrem viel besprochen, muss man wirklich sagen.
125.
Genau. Und wer sich all diese ganzen 125 Folgen anhört, vielleicht mal so über Weihnachten, der wird sich sehr, sehr viel für seine Gesundheit rausholen können. Und Kreatin ist hier vielleicht ein weiterer Faktor. Wir könnten das über die Ernährung steuern. Aber wer sehr hoch aktiv ist, gerade auch im Alter, ja, also wer mit 60 noch Leistungssport betreibt, Wettkampfsport, der braucht vielleicht auch etwas Supplementierung. Allerdings genauso, wie wir es jetzt in der Folge auch besprochen haben, also nicht mit viel hilft, viel Motto, sondern sehr dosiert. Sich mal so eine kleine Packung Kreatin besorgen. Kreatin Monohydrat ist das, was wir auf dem Markt finden und das ist auch am besten untersucht. Alle anderen Verbindungen würde ich nicht nutzen.
Jens, lass uns zum Abschluss oder so zum Ende hin nochmal einfach auf Risiken schauen. Jetzt, ja, sagt jemand, der uns zuhört, der auch ein bisschen Sport treibt, Ausdauersport, ein bisschen Krafttraining macht, der sagt jetzt, okay, jetzt nehme ich die 3 Gramm, vielleicht nehme ich auch 5. Gibt es irgendwelche Risiken? Du sagtest, wenn Kraftsportler auch sehr viel nehmen, auch so in der Ladephase und die dann eine Urinprobe abgeben, da findet man halt sehr viel Kreatinin drin als Abbauprodukt. Gibt es darüber hinaus, gibt es irgendwelche Risiken, dass man auf irgendwas achten muss?
Also man kann ziemlich klar sagen, Stand heute, vielleicht kommt morgen irgendwas Neues, aber Stand heute ist es so, dass Menschen, die eine gesunde Nierenfunktion haben, kein Problem mit Kreatin haben. Auch wenn dadurch die Kreatininwerte höher werden, also macht jetzt einen Routinecheck beim Hausarzt und dann sagt der Hausarzt, hey, die Kreatininwerte sind merkwürdig, die muss man genauer anschauen und schreibt schon eine Überweisung zum Nephrologen, dann könnte man ihn darauf hinweisen, dass man vielleicht 30 Tage Kreatin genommen hat und vielleicht auch übermäßig genommen hat, sodass sich diese Werte falsch positiv zeigen, hatte ich schon mal erwähnt. Ich will aber, also abschließend deine Frage, nein, gibt es nicht. Bei Niereninsuffizienten Menschen, da würde ich erstmal schauen, was ist denn die Ursache, der Grund für die Niereninsuffizienz, bevor ich da anfange zu supplementieren. Das würde ich dann eher laborkontrolliert beziehungsweise dann auch arztgesteuert betreiben, bevor nicht klar ist, warum die Nierenfunktionsstörung. Ob es eine Störung ist, sei mal dahingestellt, dafür haben wir Experten in der Schulmedizin, die das dann analysieren. Sollte man sich dann genauer anschauen lassen. Aber ich will zum Abschluss, Axel, noch eine Studie erwähnen zum Thema Senioren, Seniorensport, Seniorenkrafttraining. Wir haben ja heute viele Senioren, die auch in die Studios kommen. Das hat sich ja in den letzten 25, 30 Jahren sehr stark verändert. Heute will man mal mit 60 ist sozusagen das neue 40 und 80 ist das neue 60. Und man hat verstanden, dass man dafür Knochen braucht, Muskulatur braucht, dass man möglichst Gelenkersatz vermeidet, Stichwort Arthrose. Und hier hat eine Studie zeigen können, wahrscheinlich gibt es inzwischen schon viel, viel mehr Studien dazu, aber dass Krafttraining für Senioren mit Hilfe von Kreatin höhere Effekte, zum Beispiel auf den Muskelaufbau oder auf Muskelerhalt hat, als wenn man Krafttraining alleine durchführen würde. Und das ist eigentlich eine gute Message, auch für die Supplementierung, ja, dass Senioren, die jetzt entweder schon im Krafttraining stehen oder sich entschieden haben, da jetzt mit zu beginnen, ich würde nicht gleich am Anfang Kreatin supplementieren, aber wenn man so ein halbes Jahr mal drin ist und man merkt, man steigert sich nicht mehr so richtig, dass man dann vielleicht eine Kreatinphase von, und das habe ich am Anfang gesagt, von einem Monat, 28 Tage etwa, darüber hinaus lohnt sich keine Supplementierung mehr. Das heißt, man braucht dann Kreatin wieder etwas auf und dann kann man vielleicht Monate später, Quartal oder ein halbes Jahr später dann wieder in so eine Kreatin-Kur übergehen.
Okay, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema Kreatin durch. Jens, vielen Dank für den super Einblick. An euch da draußen, ihr habt einen super Überblick jetzt bekommen. Was macht Kreatin? Was kann man mit Kreatin erreichen? Was hat es für Auswirkungen auf den Körper, auch für Alterssport? Und ja, von daher war es halt mal wieder eine super interessante Folge mit dir, Jens. Vielen Dank.
Erlaubt mir noch ein letztes Wort. Ich will noch mal darauf hinweisen. Also wir werden im nächsten Jahr da diesen Sports Nutrition Online-Kongress durchführen. Jeder herzlich eingeladen, nicht nur eingeladen, sondern auch gerne weitersagen. Wir werden im Januar werden wir veröffentlichen, wann der stattfindet. Ja, ich habe morgen das letzte Interview. Wir werden dann so etwa 25 Interviews haben von Experten, nicht nur zu Kreatin, sondern auch zu vielen anderen Themen, die sich mit Sport, Leistungssport, Seniorensport, Herz-Kreislauf-Training und so weiter beschäftigen. Und da gehen wir natürlich auf viele Substanzen ein, aber eben natürlich auch auf die allgemeine Ernährung, die ist uns ja hier im Podcast auch sehr wichtig.
Super, freuen uns schon auf den Kongress und alle Informationen für euch, die bekommt ihr natürlich auch bei uns hier im Podcast. Auch in den Shownotes werden wir entsprechend darauf hinweisen und die ganzen Informationen euch immer aktuell geben. Deshalb hört weiter rein, da kriegt ihr alle Infos. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Jens. Und wir nehmen heute am ersten Advent auf. 2025, also da euch da draußen auch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye bye.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.